Auch in dieser Woche eine neue Folge von Emovotion. Heute zum Thema LKWs mit Batterie. Funktioniert das schon heute im Jahr 2024? Dieser Frage gehen wir nach.
Emovotion, der E-Mobility Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Hallo Michael Scharnberg, ich grüße dich.
Hallo und moin moin, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Und Jessica Reichelt ist auch mit dabei, grüß dich.
Hallo Jerome, grüß dich.
Und natürlich Wolfgang Paul, hallihallo.
Ja, hallöchen ihr Lieben.
So, wir sind heute wieder zusammengekommen, vollständig, weil wir einen Studiogast haben. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen, wie ich finde, ganz besonderen. Er war mir aufgefallen, und nicht nur mir, sondern auch dem Wolfgang Paul mit seinen YouTube-Videos. Da fährt er nämlich nicht mit dem Elektroauto durch die Gegend, sondern er will es gleich richtig wissen, er nimmt gleich den LKW und das Ganze elektrisch. Hallo Tobias Wagner, ich grüße dich.
Hallo, grüß euch in die Runde, freut mich, dass ich hier bin.
Und du sitzt nicht in einem LKW, das hat leider nicht funktioniert, weil die Internetverbindung nicht so richtig funktioniert hat. Wir sind halt in Deutschland, du sitzt in deinem Tesla, wenn ich das richtig sehe, und hast ja da so ein richtiges kleines Büro in deinem Tesla gebaut, ne?
Genau, Strom hatten wir genug in so einem Tesla, ich habe mir so einen Tisch gebaut, ja, und einen bequemen Sitz mit Sitzheizung, also mir könnte es nicht besser gehen gerade.
Und Campingausstattung hat er auch noch?
Ja, genau. Also Camping,
ist das richtig?
Ich habe oben so ein Dachzelt oben drauf, wo ich auch schlafen kann. Ich kann hier unten schlafen. Ich habe vorne im Frunk eine Küche eingebaut. Also Vollausstattung, würde ich sagen, aus Campersicht.
Krass. Also du bist der Elektro-Trucker. Da gibt es einen YouTube-Kanal, der überaus erfolgreich ist. Aber davor hast du ja auch schon ein Leben. Nämlich du bist Mitbegründer von ChargeX. Kannst du mal ein paar Worte zu dieser Firma sagen?
Genau, das war so mein erster beruflicher Einstieg und parallel auch in die Elektromobilität. Also ich war auch beruflich schon ein paar bei anderen Stationen, habe bei Tesla Motors gearbeitet und auch bei The Mobility House und habe so fachlich dadurch verstanden, was es so auf sich hat. Dann fahre ich auch schon sehr, sehr lange elektrisch und dann kam eben die Idee mit ChargeX und die Lösung, die wir damals entwickelt haben, wirklich mit drei Gründern gestartet, war quasi so eine Art Mehrfachsteckdose für Elektroautos. Also gerade in Orten, wo die Leistung begrenzt ist, in Mehrparteienhäusern oder auch bei Firmenstellplätzen, haben wir uns überlegt, warum denn da überall eine separate Zuleitung legen, die teuer ist und der Elektriker viel Arbeit hat, warum denn nicht einfach ein modulares System entwickeln? Und die Idee der Mehrfachsteckdose war geboren und das haben wir die letzten Jahre quasi entwickelt, also eigene Hardware, eigene Software und ist mittlerweile eine relativ große Firma geworden, also auch verschiedene Finanzierungsrunden, sind jetzt knapp 60 Mitarbeiter und haben jetzt in Deutschland und Österreich knapp 6000 Ladepunkte projektiert und auch selber hergestellt. Und das war so meine Firma und mein Hobby so die letzten Jahre, kann man ganz gut sagen.
Jetzt könnte man ja meinen, jetzt hast du da was erreicht, du hast eine Firma gegründet, die Firma läuft, die muss ja auch weiter betreut werden. Dann hast du gesagt, also ich könnte ja jetzt nochmal was völlig anderes machen. Ich könnte mir einfach mal so einen LKW kaufen mit Batterien und damit durch die Gegend gurken.
Das war tatsächlich die Idee, aber mit Kaufen war es relativ schwierig. Aber du springst eigentlich das richtige Ding an, denn als Gründer muss man eben ab einem gewissen Punkt entscheiden, ist man auch ein guter CEO? Und ganz, ganz viele Menschen ist es so fließend, diese Grenzen. Und da merkt man halt, dass man vielleicht da wo reinwächst, wo man gar nicht hin möchte. Und ich habe da für mich entdeckt, ich habe da viel auch hinterfragt, dass ich der klare Gründer bin. Also ich baue gern Dinge, ich entwickle gerne Ideen und Lösungen und bringe die an den Markt. Aber dann ein existierendes Produkt zu skalieren, sind nochmal ganz, ganz andere Herausforderungen. Und da habe ich mir einfach überlegt, das wäre doch jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt. Wir hatten gerade eine frische Finanzierungsrunde abgeschlossen und wie gesagt, 6 Jahre plus ein Jahr davor, das ist ja schon auch eine lange Zeit. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, das zu übergeben. Habe dann einen super Kandidaten auch gefunden mit dem Tobias Scharfen, der quasi der Vertriebsleiter von Has2B war, also so einen großen Backend-Anbieter auch für Ladestationen. Und genau, seit Anfang des Jahres ist er schon dabei, aber seit 1. Juli bin ich dann operativ bei ChargeX ausgestiegen, habe die Firma quasi ein bisschen übergeben, bin aber noch involviert, also bin noch in Gesellschaft und auch im Beirat. Aber habe mir dann gedacht, hey, jetzt wäre es Zeit für was Neues. Und du hast es schon angesprochen, das Thema LKWs fasziniert mich schon ewig. Und jetzt gibt es eben das Thema elektrische LKWs. Da habe ich gedacht, da will ich unbedingt dabei sein.
So eine Reise in so einem LKW, ich fand das faszinierend, weil wir in Deutschland immer dazu neigen zu sagen, das geht ja alles nicht. Das ging ja schon bei dem Elektroauto nicht, ne? Obwohl es ja schon Staubsauger oder andere Elektromaschinen gibt. Und ich kann mich erinnern an so einen Artikel, dass Alexander Bloch, Chefredakteur von Automotorsport, gesagt hat, jeder hat, ich glaube, 27 Geräte oder weniger, 18, 20 Geräte im Haushalt. Und jetzt kommst du nicht nur mit einem Staubsauger oder irgendwas Kleinem an, sondern mit so einem gigantischen Teil, wo gerade so eine Stimmungslage hier in Deutschland herrscht. Jetzt geht ja gar nicht. Und wie soll sowas funktionieren? Und jetzt mit so einem riesen Truck, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das war einfach die Überlegung, dass es eben die Fahrzeuge jetzt mittlerweile gibt. Das hat er damals mit so Kurzstrecken-LKWs angefangen. angefangen, aber jetzt eben auch Mercedes hat einen Fernverkehrs-LKW, Scania bringt einen raus, Iveco bringt einen raus, also alle großen Hersteller bieten jetzt was an von 500 bis 600 Kilometern Reichweite und trotzdem haben alle gesagt, Fernverkehr, ach, das wird ja niemals elektrisch sein und es wird weiter der Diesel machen und dann kommt irgendwann der Wasserstoff und ich habe mir gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich perfekt, mal der Welt zu zeigen, dass das auch elektrisch passieren wird, denn wenn man einfach auf die Effizienz schaut und das Schöne ist, dass die Logistiker entsprechend rechnen können, das können ja private Pkw-Besitzer nicht, die ignorieren gerne die eigenen Fahrzeugkosten und entsprechend war für mich ganz klar, dass da sehr viel passieren wird, aber man muss es zeigen und ich habe halt auch überlegt, es gibt halt die Schnellladeinfrastruktur für Pkws und so eine Sattelzugmaschine, die fahre ich ja aktuell, da kann man ja den Auflieger abstellen und dann ist es ein relativ kompaktes Fahrzeug und dann kann man quasi diese Infrastruktur ein bisschen zweckentfremden und das habe ich einfach dann überlegt und dann ging es halt los, wo finde ich so ein E-LKW? Und der naive Punkt war, dass ich quasi den LKW-Hersteller frage und der hat natürlich gedacht, finden wir gut, aber wir geben dir jetzt keinen 300.000 Euro LKW. Und dann habe ich eine tolle Spedition gefunden im Norden von Deutschland, also ich komme ursprünglich aus Bayern und bin dann tatsächlich nach Ostfriesland gegangen, also es könnte nicht weiter weg sein und habe dort eine Spedition gefunden und für die fahre ich jetzt quasi einen elektrischen LKW und war von Anfang an klar, dass ich die Kamera mitnehme, um einfach der Welt zu zeigen, was man da beachten muss, was auch schief läuft, denn das ist ja ganz, ganz wichtig, damit man sich weiterentwickeln kann. Und das mache ich jetzt seit ein paar Monaten und bin Feuer und Flamme für das Thema.
Jetzt muss ich ja gestehen, ich schaue sehr, sehr wenig YouTube und ich muss auch tatsächlich gestehen, dass ich mir den Kanal noch nicht angeschaut habe. Ich habe also auch meine Hausaufgaben heute nicht gemacht. Schande, Schande.
Schäm dich.
Ja, ich schäme mich ganz doll. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du bei deiner Sattelzugmaschine dann jedes Mal zum Laden abhängen musst oder gibt es auch Standorte, wo du das nicht musst?
Also ich habe mir deswegen so eine eigene Ladekarte gebaut, um genau zu wissen, wo sind denn LKW geeignete Ladeparks, denn jetzt vor den McDonalds brauche ich jetzt mit so einer Zugmaschine natürlich nicht fahren und es gibt tatsächlich die ersten LKW-Ladeparks, gerade Aral Pulse ist da sehr, sehr stark und es gibt schon ein paar andere Betreiber, wo man tatsächlich mit dem LKW reinfahren kann, dann eben mit 300 oder 350 kW aufladen kann und dann noch vorwärts wieder rausfahren kann. Aber es gibt auch viele, wo einfach genug Platz ist, wo man den Auflieger abstellen kann und es kommt hier und da noch vor. Aber da bin ich quasi leidensbereit für das Thema, das einfach zu beweisen und es geht erstaunlich gut. Denn die LKW-Ladeparks, die werden jetzt die nächsten Jahre einfach gebaut. Die gibt es natürlich Stand heute noch nicht flächendeckend, aber es funktioniert. Denn es gibt die Betreiber, die wirklich gut geeignete Ladeparks aufbauen und mit denen kann man deutschlandweit unterwegs sein.
Ich komme ja nur aus Schleswig-Holstein und wir haben ja hier so eine schöne Autobahn und die Autobahn ist ja elektrifiziert. Kennst du das? Hast du schon mal davon gehört, dass die LKWs
mit Stromabnehmern?
Ja, genau. Hast du davon schon mal gehört?
Ich bin sogar schon mal mitgefahren. Ich habe mir das bei der Spedition Bode oben an der A1 mal angeschaut und bin quasi die komplette Etappe mal mitgefahren.
Der hat ja einen, ne? Oder zwei LKWs tatsächlich, ne? Von der Bode-Spedition.
Es waren mal fünf, dann waren es nur noch drei. Also es hat sich auch ein bisschen was getan, auch von der Generation her. Aber ich habe mir das genau erklären lassen, wie auch die Kalkulation dahinter ist, wie das technisch funktioniert. Habe ich auch ein Video drüber gemacht. Es ist schon spannend. Also wenn man technikbegeistert ist, muss man das eigentlich gut finden. Aber deine Frage zielt wahrscheinlich ab, ob das Zukunft hat.
Nee, also krass ist ja, dass die Strecke jetzt heute gewartet wird, also die nächsten 14 Tage, und dass sie dann demnächst abgebaut wird. Also das ist so typisch Deutschland, wo ich mich frage, wir versuchen über Millionen von Euro Investitionen, über die Steuergelder, ein Projekt zu entwickeln. Und jetzt warten wir das, weil es ist ja wartungspflichtig, aber wir wissen jetzt schon, dass wir das demnächst abbauen. Das ist doch echt krank. Also warum töten wir unsere innovativen Ideen schon in der Zukunft? Das verstehe ich nicht. Das ist ganz oft in Solar passiert, das ist bei Windkraft passiert. Warum ist es jetzt hier genauso? Oder meinst du wirklich, dass vielleicht die Ladeparks eher die Zukunft sind als das Laden unterwegs?
Also ich find das gar nicht krank tatsächlich, denn ich bin eigentlich der Meinung, dass man forschen muss und forschen sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach versteht, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dieses Projekt ist ja vor 6 Jahren gestartet worden und die sind jetzt über 5 Jahre damit unterwegs gewesen. Und jetzt ist natürlich sehr einfach zu sagen, dass es vielleicht die Batterietechnologie weiter fortgeschritten ist und dass deswegen der batterieelektrische Antrieb besser ist. Aber Stand damals, 2019, wusste man es eben nicht. Und die Forschung ist total wichtig, um eben zu entscheiden, was ist gut, was ist schlecht. Und dafür sind die Forschungsgelder ja da. Und ich finde, es wäre schlimmer, jetzt eigentlich eine Idee weiter zu verfolgen. Also einem schlechten Geld wirft man kein Gutes hinterher. Gibt es im Startup-Umfeld den Spruch. Also eigentlich ist es dann der richtige Schritt, jetzt mit diesen Daten, die man generiert hat, und die wurden ja auch an mehreren Standorten, an 3 Stück in Deutschland generiert, dann zu sagen, okay, die Batterietechnologie hat nachgezogen, dann ist es vielleicht doch ein anderer Ansatz. So ist es halt einfach. So funktioniert Innovation. Man muss es ausprobieren, man muss es auch wieder verwerfen. Und so ist es halt jetzt auch bei denen gelaufen. Ja.
Okay, ich hatte vor einiger Zeit in diesem Podcast, als dieser Podcast noch anders hieß und als die Moderatorin, die mit mir das gemacht hat, Jana Höfner hieß, eine Diskussion genau zu diesem Thema. Macht das Sinn, mit Oberleitungen auf den Autobahnen LKWs zu betreiben oder nicht? Jana Höfner hat damals gesagt, sie findet das total bescheuert. Ich fand es ganz, ganz cool. Du hast ja gerade gesagt, du hast es dir näher angeschaut und hast es dir auch vorrechnen lassen, ne? Also auch, ja, ob das sich auch geldmäßig lohnt. Was ist denn dein Schluss? Ist es richtig, dass man es wieder abbaut und sagt, okay, wir haben das jetzt erforscht, war jetzt nicht der richtige Weg, oder bist du traurig, dass es abgebaut wird?
Also ich bin nicht traurig, dass es abgebaut wird. Natürlich, also ich frage mich schon, warum es abgebaut wird, wenn die Spedition jetzt weiter die LKWs hat und einfach weiterfahren könnte. Da bin ich schon auch der Meinung. Trotzdem natürlich, Gesamtgesellschaft ist es nicht so relevant. Und es gibt im Endeffekt zwei Probleme. Zum einen einfach diesen Race of Competition. Also es gab bloß einen Hersteller, der mitgemacht hat mit Scania. Und dadurch hat sich die letzten Jahre auch da nicht viel getan. Das heißt, diese Pantographentechnologie und auch das Fahrzeug an sich hat sich nicht groß weiterentwickelt, weil warum auch? Es war ja der einzige. Also das ist ein Problem, dass da die anderen Hersteller nicht mitgemacht haben. Und ich sehe schon auch kritisch, dass da eine schiere Abhängigkeit von so Teilstücken besteht. Und sobald es mal einen Defekt gibt, sobald ein Baum drauf fällt oder irgendwie ein Schwertransport die runterreißt, dann steht halt der Verkehr. Und also das sind ja auch Probleme, die Bahn hat. Also diese anfällige Infrastruktur, weil alles halt über ein Gleis funktioniert und irgendwie Schwerlast und Schnellzüge auf dem gleichen Gleis fahren und dann gibt es Probleme. Das hat man dann auf der Straße auch und das sollte man vielleicht dann nicht rüberziehen. Das sind für mich so die zwei Hauptargumente, warum die batterieelektrische Mobilität mit Ladeinfrastruktur entsprechend robuster ist, weil wenn eine Säule nicht geht, dann fahre ich halt zur nächsten. Das ist, kann man gut abfangen.
Ich habe eigentlich gedacht, dass das immer irgendwann ein Zusammen gibt, also zusammen unterwegs laden und zusammen, ich lade jetzt an einem 350 kW Lader. Das war eigentlich so meine Idee, die dahinter steckt, dass jetzt das eine das andere komplett ausschließt. Damit habe ich eigentlich damals nicht gerechnet.
Ja, muss ich zustimmen. Es hat mich auch verwundert, dass die Batterien dann doch relativ klein war. Aber dann, again, muss man sagen, das ist ja 6 Jahre altes Projekt. Und dass eigentlich jetzt die perfekte Zeitpunkt wäre, quasi die großen Akkus mit den Oberleitungen zu kombinieren. Aber das ist einfach blödes Timing. So kann man es eben auch ganz gut sagen. Denn diese teure Infrastruktur jetzt auszurollen und dann diese Pantographentechnologie, also dafür... Das ist halt das Schöne, dass es beim PKW alles schon erfunden worden ist. Und deswegen geht es bei den E-LKWs ja auch so schnell, da das ja genau die gleiche Technik ist, nur mit ein paar Unterschieden. Und warum Never Stop a Running System? Warum sollte man das jetzt anders machen, wenn es eigentlich bei den PKWs ja sehr gut funktioniert?
Es ist ja auch ganz witzig, weil ich meine, Oberleitung, das Konzept ist ja eigentlich gar nicht so neu. Der Wolfgang kennt es mit Sicherheit auch, weil er gar nicht so weit weg wohnt. In Solingen fahren die Busse ja schon sehr, sehr lange mit Oberleitung. Und zumindest, wo ich noch da gewohnt habe, haben sie ja auch den Batterie-O-Bus, den Bob, eingeführt. Das heißt, in Solingen, wo ja das Oberleitungssystem besteht und auch als Netz besteht und nicht nur irgendwelche Teilstücke, da wird es ja gemacht. Aber auch da, wir hatten gerade das Thema, was ist denn, wenn mal ein Baum umfällt oder so, auch die kommen nicht weg von Verbrennern. Also das ist tatsächlich noch die Schwierigkeit, eine Kombi zu machen, sondern es ist irgendwie ja entweder oder und der Batterie-O-Bus ist dann halt der Versuch gewesen, das zu kombinieren. Ich finde es interessant, dass es beim LKW aber tatsächlich so nicht verfolgt wird. Hast du da eine Erklärung, die irgendwie Sinn ergibt?
Ja, wie gerade schon erwähnt, ist es halt einfach diese Competition, die du bei den Ladesäulenbetreiber eben hast. Also du hast bei der Oberleitung ja einen Betreiber, irgendwie ein Monopol quasi, es muss ausgeschrieben werden. Und so hast du quasi eine Ionity, eine Ralpuls, eine EMBW, die da mitspielt. Jeder will das beste Ladeerlebnis bauen. Das heißt, es gibt flächendeckende LKWs, es gibt auch Ladestationen, es gibt auch die LKW-Hersteller, die quasi jetzt alle in batterieelektrische Mobilität reingehen. Und dadurch generiert sich Innovation, dieser Wettbewerb. Und den hat man eben nicht, wenn man irgendwo so ein Monopolinstrument drin hat. Das ist für mich die relativ einfache Erklärung.
Aber du siehst jetzt quasi nicht, dass die Hersteller sich da vielleicht in der Competition wiedersehen, zu sagen, ach, wir kombinieren jetzt Batterie mit Ladeanschluss klassisch und die Oberleitung, sondern es ist halt die Entwicklung in eine Richtung.
Ja, aber wie gesagt, diese Frage der Oberleitung, wer betreibt sie, wer projektiert sie, wer wartet die, was sind denn die Kosten, was kostet eigentlich eine Kilowattstunde? Das sind alles Informationen, die auch aus dem Forschungsprojekt noch gar nicht so klar geworden sind. Das ist einfach Planungsunsicherheit und Spediteure haben das nicht so gerne. Und die LKW-Stelle hören ja auch den Spediteuren zu. Und da sagt jetzt kein einziger in Deutschland, oh, jetzt warten wir mal auf die Oberleitung, mal schauen, wie es wird. Sondern die sagen halt, ich habe hier Erdgas, ich habe irgendwie LNG, ich habe Diesel, ich habe Biodiesel und Elektromobilität. Wo wird es denn da hingehen, auch von den Besteuerungen etc. Und dann kann man halt mit der Elektromobilität planen. Und das entwickeln dann die LKW-Hersteller und die hören halt auf den Markt. Und sonst gibt es halt zu viele Fragezeichen bei den Oberleitungen.
Der eine oder andere wird es vielleicht wissen. Ich mache ja noch einen anderen Podcast, der heißt Cruise Tricks. Da geht es um Kreuzfahrt. Und da ist ja auch die Frage, wie kommen wir vom Schweröl weg? Und da gibt es inzwischen auch von Scandlines zum Beispiel eine Fähre, die rein elektrisch fährt. Aber die ganzen Kreuzfahrtschiffe, das ist utopisch zu sagen, dass sie irgendwann mal komplett elektrisch fahren. Also da wird es zwar Batterien geben, aber eben nur für kurze Strecken. da verstehe ich das auch, weil der Widerstand im Wasser so wahnsinnig groß ist. Und wenn man mich vor 5 Jahren gefragt hat, sag mal Jerome, was hältst du denn von batterieelektrischen LKWs, hätte ich damals gesagt, sehe ich eher nicht, aus 2 Gründen. Erster Grund, die haben einen CW-Wert wie Schrankwand, gerade auch in Europa oder in Deutschland. Und zweitens, das Gewicht der Batterien muss ja auch mit reinnehmen, weil wenn du hohe Batteriegewichte hast, dann kannst du natürlich weniger zuladen. Jetzt hat sich gezeigt tatsächlich, dass ich falsch lag. Also ich habe gedacht, naja, das geht vielleicht Richtung Wasserstoff oder ähnliches. Es geht jetzt tatsächlich Richtung batterieelektrisch. Ich bin davon ehrlich gesagt überrascht, Tobias. Du nicht?
Ich bin eigentlich nicht so überrascht, weil wenn du, also ganz kurz, in 20 Jahren werden wir mal einen Podcast machen, dass auch die Schiffe elektrisch fahren, weil in China gibt es schon die ersten Containerschiffe, die batterieelektrisch fahren. Also mal schauen, richtig, wie das so läuft.
Ja, ja, ich weiß. Aber kurze Strecken. Also sie fahren nur die Strecke in den Hafen rein zum Beispiel. Also die letzten 50 Kilometer, also die letzten 25 Seemeilen fahren sie dann elektrisch, aber ansonsten fahren sie halt dann doch wieder ganz normal.
Ich sag nur,
aber du, ja, du hast recht, da passiert
noch,
was.
Gib ihm noch ja, 20 klar. Jahre, dann schaut es anders aus.
Aber gut. Ich würde es mir wünschen.
Vielleicht ganz kurz, also wenn du halt einfach die Natur des Wasserstoffs anschaust gegen die Elektromobilität, ist natürlich die Effizienz einfach so ein Thema. Und ein Spediteur, dem du heute sagst, dass er eben die dreifache Energiemenge investieren soll, um den gleichen Kilometer zu fahren, wird das nicht tun. Und da geht es eng kalkuliert. Und Reichweite, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ab einem gewissen Punkt ja gar nicht mehr so wichtig. Denn wenn du deine Strecken fahren kannst, wenn du den Nahverkehr decken kannst, wenn du zwischen den Ladestopps hin und her fahren kannst, dann ist auf einmal der Elektro-Truck auf einem Niveau, der vollkommen ausreichend ist. Also wir sind eben jetzt schon bei 500 bis 600 Kilometer und jetzt kommt ja der spannende Punkt, weil es ist ja ein Fahrer drin, der ja gar nicht ewig fahren darf. Wenn der Pkw-Fahrer sagt,
oh, muss ja Pausen machen.
Genau, ich fahre 2000 Kilometer am Stück, dann muss man ihm das erstmal glauben, man kann nicht dagegen argumentieren, aber der Lkw-Fahrer darf das einfach nicht. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass er nach 4,5 Stunden mindestens 45 Minuten Pause machen muss und wenn man die eben zum Laden nutzt, ist auf einem Punkt eben der Elektro-Truck auf einem Niveau wie der Diesel-Lkw und bei gleichen Tagesfahrleistungen. Und wenn diese beiden Punkte zusammenkommen, dass es funktioniert und dass es eben unglaublich günstig ist, deswegen ist das eigentlich der Antrieb der Zukunft. Und den Diesel, den CO2-neutral zu betreiben mit synthetischen Kraftstoffen, also da steigt man aus der Kalkulation sehr, sehr schnell aus, weil die Energie, die will keiner bezahlen.
Ich fahre ja eigentlich innerorts Abschleppwagen, weil wir betreiben hier in der Hansestadt Lübeck eine Autolackiererei und Karosseriewerkstatt. Sind in der Tesla-Szene ein bisschen bekannt geworden durch YouTube-Videos. Aber wir holen auch ganz viel von Autohäusern einfach innerorts innerhalb von 60 Kilometern die Fahrzeuge ab. So, dazu nehmen wir zurzeit einen ganz normalen Diesel. Und ich habe schon des Öfteren überlegt, könnte ich den nicht eigentlich gegen ein Elektro-LKW tauschen? Wie ist das mit der Ladeinfrastruktur? Könnte ich bei mir zu Hause über Nacht laden, sodass ich genug Dampf über den Tag habe? Wir fahren circa 250 bis 300 Kilometer pro Tag. Mehr ist das nicht, weil wir sehr viel innerorts fahren. Aber es gibt halt noch keine Abschleppwagen als Elektro. Wie siehst du das? Wenn man innerorts fährt und eigentlich nur eine Strecke von 300 Kilometer fährt und diese über Nacht wieder laden konnte, wäre das doch eigentlich denkbar, oder?
Ja, auf jeden Fall Zustimmung. Da kenne ich mich auch nicht so aus, ob es schon Abschleppwagen gibt oder ob es Sonderumbauten dafür gibt. Aber das ist genau der Use Case, mit dem man eben beginnt, dass man eben weiß, man hat eine feste Strecke oder man kann das maximieren bei 300 Kilometern und dann im Depot über Nacht aufladen. Auf einmal ist auch das Thema Ladeinfrastruktur nicht mehr so kritisch, weil man eben lange Standzeiten hat, wo man nutzen kann. Also das sind eigentlich die allerersten Cases, mit denen eigentlich auch jede Spedition beginnt mit dem Nahverkehr. Jetzt kommt aber das Dilemma eigentlich, dass ja der CO2-Impact und auch der Kostenvorteil eigentlich viel größer ist, wenn dieses Fahrzeug noch viel länger fährt. Also es wäre schön, wenn der Abschleppwagen auch nachts fährt und irgendwie immer fährt und Mehrschichtbetrieb und dass der fährt, damit sich halt die Fahrzeugkosten relativieren. Und da kommt der Bogen relativ schnell dann auch zum Fernverkehr, wo ich jetzt unterwegs bin, dass das eigentlich viel schneller passieren oder viel wichtiger ist, weil dort halt die CO2-Emissionen sind und weil dort auch die großen Kosten entstehen. Und deswegen ist da gerade eben Druck auf der Kette, also oder Zug auf der Kette. Deswegen wird es auf jeden Fall schnell passieren, bin ich davon überzeugt.
Ich habe auch mal eine Frage. Tobias, du bist jetzt viel unterwegs und du siehst viel, du erlebst viel, außer auch du hast einen tollen Begleiter, muss man mal direkt erwähnen. Dein Hund fährt immer mit, ne? Ich habe den gesehen im Video, ne? Erlebt man oder kann man das erleben? Wie springen da andere an, die Lkw-Fahrer, um dich herum? Staunen die dann nur? Lassen die sich mitziehen? Oder wie sieht das dann in der Branche aus? Was erlebst du da?
Also man wird sehr, sehr häufig auf das Fahrzeug angesprochen, gerade beim Iveco, den ich aktuell fahre. Das ist ja auch ein unglaublich tolles Fahrzeug. Ich drop mal ein paar Daten. Also der hat einen 738 Kilowattstunden Akku, also ungefähr 9-mal so ein Tesla Model 3 Batterie. Dann dann hat er eben hinten zwei Elektromotoren in so einer E-Achse drin mit über 1000 PS. Also ist nebenbei der leistungsstärkste LKW, den man heute fahren kann. Also unglaublich. Und es steht eben groß drauf, dass er elektrisch ist und er ist lautlos. Also jeder Staplerfahrer, jeder Lagermitarbeiter, auch die Kollegen am Rasthof, man wird fast immer drauf angesprochen. Und die Meinung, würde ich jetzt fast sagen, es ist zweigeteilt. Es gibt ganz, ganz wenig Leute, also das habe ich auch schon erlebt, die da nichts Schlaues zu sagen haben und einfach nur rumstenkern wollen und gar keinen Diskurs wollen. Das kommt selten vor, aber die gibt es auch. Aber es ist zweigeteilt von Leuten, die total neugierig sind, die das verstehen wollen und sagen, ja, wir müssen was tun, da wird sich auch bei den Speditionen was tun. Und andere, die halt sagen, die sind neugierig, die wollen sich informieren, aber halt sagen, jetzt mit Ladestation suchen, ich fahre lieber meinen Diesel. Und ich muss Ihnen zustimmen, denn Stand heute braucht man noch ein paar digitale Lösungen, man braucht ein flächendeckendes LKW-Ladenetz, damit es wirklich für jeden Spediteur in Frage kommt. Aber das sind alles erfundene Dinge, gell? Die sind alle schon da, die kann man alle bestellen und die Geschäftsmodelle wird es geben. Deswegen wird es rucki-zucki passieren, da bin ich davon überzeugt. Aber deswegen, sie sind offen. Und noch eine Ergänzung, diese Energiemengen sind natürlich deutlich höher. Also bei den LKWs ist es ja auch so, dass ich glaube, es darf nichts Falsches sagen, knapp 10% aller Fahrzeuge in Deutschland quasi LKWs sind, die aber 50% der Emissionen machen oder der Energie verbrauchen, was ja verrückt ist. Was natürlich dann für die Ladepunktbetreiber bedeutet, da kann man viel mehr Geld verdienen. Also ich hatte jetzt bei Ionity 20 Ladevorgänge und ich habe knapp 6 Megawattstunden verladen. Das machen die irgendwie in einem halben Jahr mit einem Kunden oder wenn überhaupt. Also es ist total spannend, welche Dimensionen, über die man da spricht. Ja.
Umso mehr wundert mich, dass da nicht schon viel mehr passiert. Also ich kenne zum Beispiel sehr gut den Ladepark in Sulzföhringen. Also Tesla Ladestationen gibt es da und da gibt es einen riesengroßen Parkplatz nur für LKWs und da gibt es keine Ladestationen. Für LKWs, klar, weil es einfach noch zu wenige davon gibt. Aber ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn man mit dem LKW, was weiß ich, im Fernverkehr ist, vielleicht auch außerhalb von Deutschland, ich weiß es nicht, ob du da auch nach Italien fährst oder sonst wohin. Ich stelle mir das schon im Moment jetzt noch sehr schwierig vor, da immer laden zu können. Ich erinnere mich, in Sulz hat sogar mal ein LKW gehalten. Das war ein Müllwagen, der überführt worden ist aus der Schweiz, irgendwo in meine Richtung. Und der fuhr dann an den Lader ran und hatte natürlich große Probleme, da überhaupt an die Ladestation ranzukommen. Ich denke, das sind auch Dinge, mit denen du kämpfen musst. Und dann verstehe ich natürlich den Dieselfahrer, der sagt, ja, ist eigentlich schön zum Fahren, aber ich habe keinen Bock, da rumzurangieren und zu gucken und was weiß ich. Da muss man schon im Moment noch sehr viel Idealismus mitbringen, oder?
Das auf jeden Fall, aber es funktioniert doch erstaunlich gut. Also viele dachten ja, dass es überhaupt nicht funktioniert und dass man quasi aus der Heimatstadt quasi gar nicht rausfahren kann mit so einem E-LKW. Und das habe ich auf jeden Fall widerlegt. Und dass da natürlich noch viele Lösungen fehlen und Ladeparks gebaut werden müssen, da sind sich auch alle einig. Aber die Geschwindigkeit, die jetzt da passieren wird, ist eben, man kann da viel mehr Geld verdienen, es ist alles schon erfunden. Die LKW-Hersteller müssen ja auch CO2-Flottengrenzwerte erfüllen, das heißt, die drücken jetzt die LKWs auch in den Markt. Also es wird jetzt deutlich schneller gehen als beim PKW, weil es eben keine emotionalisierte Diskussion ist. Wir haben ja gerade so ein Stammtischproblem bei den PKWs und das hast du bei den LKWs halt gar nicht. Weil wenn ein LKW-Fahrer sich irgendwie rumjammert, oh, ich würde gerne Diesel fahren, dann der kauft den halt nicht. Das ist halt der Punkt. Und deswegen, glaube ich, wird es sehr, sehr schnell gehen. Und dann, also ich bin da, heute ist es noch nicht da, aber ich habe vollstes Vertrauen, dass wir die nächsten 5 Jahre drüber lachen werden, wie der Stand heute ist, weil das eben gut funktioniert heute schon. Das ist schon verrückt.
Du hast ja vorhin gesagt, du lädst natürlich wahnsinnig viel Strom nach. Also 700 kW Akku, Kilowattstunden Akku, so muss es richtig sein, der braucht ja viel Energie. Du fährst an der Autobahn entlang und da gibt es ein Problem, nämlich dass viel Energie an der Autobahn oftmals gar nicht vorhanden ist. Also dass da gar keine Leitungen liegen, um solche großen Strommengen überhaupt zur Verfügung zu stellen. Also das könnte uns noch bremsen.
Ja, du musst dir aber fragen, was ist die Alternative? Also die Alternative ist ja häufig, dass du deutlich, deutlich mehr Strom verbrauchen musst. Deswegen, das ist natürlich so der Punkt. Und natürlich musst du an die Mittelspannung ran oder an die Hochspannung. Das heißt, Solarleistung von bis zu 500 kW ist jetzt meiner Einschätzung nach auch vollkommen ausreichend für so einen LKW. Und natürlich sind es große Mengen. Aber der Punkt ist natürlich auch, dass man diese Routen gut planen kann, dass man natürlich auch von der Zeitverschiebung das sehr gut steuern kann und dass man natürlich Angebot und Nachfrage gut matchen kann. Also das ist auf jeden Fall machbar und vor allem ein großer Teil dieser Spedition ist ja auch die lokale Energieproduktion vor Ort. Also unsere Spedition, wir haben jetzt knapp 30 batterieelektrische LKWs bestellt, davon sind jetzt knapp 6 schon geliefert worden, also die LKW-Hersteller ziehen sich so ein bisschen. Wir haben eine 650 kW Peak Solaranlage mit einem 1,3 Megawattstunden Speicher. Also das sind halt Lösungen, gerade eben Speichertechnologie, ohne die wird es natürlich nicht funktionieren, denn der LKW-Fahrer, wenn er halt dann da ist, will er halt auch laden. Aber auch da, die Batteriepreise, gerade für LFP-Akkus, sind ja im freien Fall. Also das ist total spannend, was in den nächsten Jahren aufgebaut wird. Und das ist technologisch auf jeden Fall machbar. Und wir reden ja nicht davon, dass wir morgen alle LKWs elektrisch fahren wollen. Das ist eine Transformation, die uns schon über ein paar Jahre, Jahrzehnte begleiten wird. Man muss jetzt bloß den ersten Spatenstich setzen.
Aber ich habe gesehen, du hast ja zwei Anschlüsse, das heißt mehrere. Es gibt mehrere Anschlüsse an dem LKW. Es gibt diesen normalen CCS und es gibt auch einen Mega-Charger, der da dran ist. Ne? Ist das eine Vorbereitung schon für die nächste Stufe dann, wo man noch mehr reinballern kann an Energie?
Genau, meine hat es leider nicht, aber der Mercedes e-Actros ist der erste, der quasi sowohl eine CCS hat. Ich glaube, bis 400 kW kann der Mercedes, ich weiß gerade gar nicht. Oder eben MCS, das geht bis 4 Megawatt. Aber natürlich auch rückwärtskompatibel, also auch wenige 100 Kilowatt gehen damit auch. Ja. Das ist so ein neuer Standard, der jetzt auch vorgestellt wird. Ich sag Stand heute, eigentlich braucht man ihn nicht, weil die Ladeleistung eigentlich ausreicht, die man in 45 Minuten nachladen kann. Aber ich kenne sie auch nicht. Also ich habe gar keinen Vergleich. Und das Spannende am Megawattladen ist eigentlich, dass man dann auch Ladestops überspringen kann. Das heißt, auch wenn die Energieproduktion gerade grau ist oder wenn der Strom teuer ist, dass man halt mal nicht lädt. Geht natürlich einher auch mit großen Akkus. Also ich glaube schon, dass man das braucht, aber es ist nicht so, dass man auf dieses MCS warten müsste. Das auf keinen Fall. Also man kann ganz, ganz, ganz viele Use Cases heute schon mit 300, 400, 500 kW CCS abdecken und das ist alles schon erfunden. Das gibt's schon.
Tobias Wagner ist der Elektro-Trucker und Tobias, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir haben jetzt knapp eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Aber ich würde vorschlagen, nächste Woche reden wir noch mal ein bisschen weiter, weil ich habe noch so wahnsinnig viele Fragen, wie du das genau organisierst, ob du dann da, wo du auslädst, dann auch nachladen kannst, ob du da in die Steckdose darfst mit 3 kW und. Das will ich alles wissen. Deswegen würde ich vorschlagen, Tobias, wenn du einverstanden bist, nächste Woche hören wir uns noch mal. Einverstanden?
Sehr gerne, freue ich mich drauf.
Super, alles klar. Bis dann. Michael Scheinbert, Wolfgang Paul, Jessica Reichel, danke fürs Dabeisein und ja, in einer Woche hören wir uns wieder. Tschüss.
Tschüss, bis dann.
Ciao.